Ja, willkommen in der Nerd-Ecke, wie unser Vortrag hier mit eingestuft wurde. Ich will heute mal ein bisschen was erzählen über Multicopters. Interesse ist offensichtlich sehr groß. Und gleich mal eine Frage vornweg. Wer von euch hat schon einen? Okay, das sind schon ein paar. Und wer von euch hat prinzipiell Lust, sich mal einen zu bauen? Ja, das ist doch sehr vielversprechend. Ja, ich werde so ein bisschen was... Ich werde so ein bisschen was erzählen. Erstmal allgemein über Multicopter, dann wie könnt ihr in die ganze Sache einsteigen. Das heißt, was könnt ihr machen, um das sozusagen erstmal zu lernen, ohne viel Geld zu bezahlen oder viel Schmerzensgeld zu bezahlen. Dann, was braucht ihr alles, um euren ersten richtigen Copter zusammenzubauen. Und letztendlich dann, wenn ihr den Copter habt, wo dürft ihr überhaupt damit fliegen? Und was sind so die allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen, was muss man sozusagen beachten? Ja, das erste Mal, wo man sozusagen, oder das Bild werden wahrscheinlich viele kennen, das ging auf Golem und Heise rum vor, ich glaube, 2 Jahren. Da ging es sozusagen darum, dass erst sozusagen Amazon in Amiland gesagt hat, wir wollen unsere Pakete ausliefern mit Drohnen. Und daraufhin hat DHL just aus seiner Kiste das Bild hervorgezogen und hat gesagt, ja, wollen wir natürlich auch machen. Und ohne dass es natürlich irgendwie eine rechtliche Grundlage gibt, das zu tun. Und es ist auch immer noch beim Wollen geblieben, denn es gibt es noch nicht und es gibt ein paar Teststrecken, aber viel mehr ist da eigentlich auch noch nicht passiert. Ja, und da habe ich eigentlich schon das erste schlimme Wort gedroppt, nämlich Drohnen. Drohnen stoßen uns Multicopterfliegern, also uns stößt dieser Begriff immer so ein bisschen negativ auf, weil ich finde, das Meme beschreibt es halt ganz gut. Wir reden ja eher über Copter, also Trikopter, Multicopter, was auch immer. Aber Drohnen, der Begriff, das ist einfach, nee, also das ist, ah, das trifft es einfach, nee. Und viele Leute, wenn man halt irgendwo fliegt und dann kommen sie, ah, oh, cool, das ist ja eine Drohne und so weiter, immer aufklären, ja, das ist eher ein Multicopter, keine Drohne. Drohne hat immer einen negativen Beigeschmack und schafft, sagen wir mal so, von Grund aus schon keine große Akzeptanz in der Bevölkerung. Und man ist ja quasi immer, wenn man fliegt, auf einer Mission. Es gibt sehr oft Zuschauer, die vorbeikommen und ihn dann natürlich fragen und in Gespräche verwickeln. Und das ist immer ein ganz guter Einstieg zu sagen, wir haben ja keine Drohnen, wir haben Multicopter. Ja, was gibt es alles so Verschiedenes? Das ist hier mal mein erster Quadcopter, den ich gebaut habe. Katze ist irgendwie ins Bild gerannt, ich weiß auch nicht. So einfach kann das aussehen, ganz am Anfang. Und das Wort Vorkopter sagt natürlich immer, um wie viel Propeller oder wie viel Rotoren es sich sozusagen an dem Kopter handelt. Quad natürlich für 4. Dasselbe haben wir noch als Trikopter in sozusagen Y-Form. Hier mal ein Bild aus dem Internet, ist auch eine schöne Sache. So ein Trikopter hat ein bisschen anderes Flugverhalten, fliegt halt anders, schöner, wie auch immer, ist halt für andere Zwecke geeignet, ist ein bisschen leichter. Ja, das ist so, wenn man ein paar Copter gebaut hat, hat man dann so seine persönlichen Präferenzen, was man am liebsten fliegt. Wir haben dann gesagt, Trikopter ist uns zu wenig, wir machen in Y6, das ist auch das Gerät, was ich immer mitgebracht habe. Und das ist so zum Beispiel sozusagen so ein doppelter Trikopter, der die Rotoren oben und unten hat. Und das soll sozusagen bewirken, dass die Luftsäulen, die sozusagen diese Propeller, die sind gegenläufig und das soll sozusagen einen geraden Luftstrom nach unten machen, um weniger Verwirbelung zu haben, um mit dem Copter sozusagen mit weniger Vibrationen zu fliegen. Ja, mehr Rotoren bedeutet, Copter wird schwerer, aber ich kann auch mehr Last mitnehmen. Also hier hängt jetzt unten eine GoPro dran. Das ist jetzt keine große Last. Hier könnte man auch eine Wasserbombe oder irgendwas mitnehmen. Das wäre dementsprechend... Hab ich Drohne gesagt? Oh Gott. Ja, und dann halt noch eine Nummer größer wäre dann Octacopter. Typischerweise wird sowas benutzt, um schwerere Spiegelreflexkameras mit schönen Objektiven hochzubringen in die Luft und damit tolle Fotos zu machen. Und die haben dann, also je mehr Rotoren ich habe, desto eher kann mir mal ein Rotor ausfallen, abhängig von der Steuerung, die ich verwende. Zum Beispiel so ein Octacopter, da kann ich locker mal so einen Motorausfall wegstecken und den kann ich noch ganz entspannt nach unten bringen, ohne dass er abstürzt. Wenn jetzt so ein Quadcopter im Motor ausfällt, dann bin ich ziemlich am Ende und das Ding fliegt sofort runter. Keine Chance. Ja, und das will ich vielleicht nicht, wenn da meine 5D Mark III unten dran hängt, die irgendwie 3.000 Euro mit Objektiv gekostet hat. Das ist nicht so entspannt. Ja, bevor ihr in das Hobby einsteigt, habe ich einen kleinen Disclaimer vorbereitet, auf was ihr euch denn einlasst, wenn ihr euch entscheidet, das zu tun. Das ist Fakt Nummer 1. Es kostet eine ganze Menge Geld. Das werdet ihr schon sehen, alleine beim Einstieg für die ersten Kopter, die ich euch so vorschlagen werde. Es ist alles nicht billig und man will es ja immer besser und immer schöner und soll ja auch ein bisschen halten und soll ja vielleicht eine Immer-China-Ware sein. Und es wird relativ teuer, schon mal als Vorwarnung. Ja, tagelanges Recherchieren nach diversen Bauteilen, das ist nie zu verhindern. Und ja, das ist halt so, man hat dann verschiedene Konfigurationen, überlegt, mache ich jetzt dies, mache ich jetzt das. Und das ist einfach was, das, ja, ihr werdet Wochen vergeuden, irgendwelche Konfigurationen da zusammenzubasteln, bevor ihr euch dann eure Teile bestellt. Das schon mal vorab. Ja, Unordnung am Bauplatz ist ein spannendes Thema. Wir machen immer so Bastelwochenenden, wo wir zusammen sozusagen Kopter bauen. Und das machen wir meistens in der Wohnung. Und das ist am besten, wenn man die Frau ausquartiert hat oder einen dedizierten Platz hat. Ja, ich habe überlegt, ob ich ein Bild hier reinmache und ich habe aber gedacht, das sollte man lieber selber erfahren, sonst sind vielleicht einige abgeschreckt und haben dann keine Lust mehr darauf. Oder die Freundin sagt hier klein, lass mal sein, das Ganze. Ja, Multikopter machen süchtig. Den ersten gebaut, will man sofort den nächsten bauen, hat tolle Ideen, wie man es weitermachen kann. Dann wieder den nächsten. Wir sind hier irgendwie bei Nummer 6 oder sowas mittlerweile in, ich glaube, 3 Jahren, wo ich das jetzt mache. Ich mache es mit meinem Schwager immer zusammen. Und ja, Multikopter machen süchtig. Und das Schlimmste an allem, so schön wie die schönen Tage immer so sind, man hat sich ja früher immer gefreut, dass man in der Wohnung bleiben konnte und hat sich irgendwelche Gründe gesucht, noch irgendwas zu programmieren oder sowas, dass man hier rausgehen muss. Wenn ihr jetzt rausguckt und seht, es ist Sonnenschein, es ist windstill, ich muss raus, ich muss fliegen. Es geht einfach nicht anders. Ja. Wie kann man jetzt am besten in diese ganze Sache einsteigen? Also was würde ich euch empfehlen, sozusagen, wenn ihr noch ganz unbefangen seid, wie man da einsteigen kann? Ja, grundsätzlich ist es so, wir haben angefangen mit einem kleinen Kopter. Das ist jetzt hier mal so ein Blade Nano QX. Die Marken, die ich jetzt hier verwende, sind einfach mal losgelöst. Das ist einfach nur ein Beispiel. Der ist relativ klein, also der passt nur auf eine Hand. Und das wäre jetzt eine relativ günstige Variante für 90 Euro. Ja? Der kann keine tragen. Kommt vielleicht noch ein Bild, wo einer eine tragen kann. Aber ich glaube, der Blade Nano kann das nicht. Aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher mit den kleinen Koptern, habe ich mich nur am Anfang beschäftigt. Ja, das wäre zum Beispiel so ein kleines Gerät. Das ist natürlich schon eine kleine Windböe. Ist schon ein bisschen ein Problem. Also totale Windstille. Es ist eigentlich eher was fürs Wohnzimmer. Oder wenn ich sage, ich will für meinen ersten Minikopter nicht so viel Geld ausgeben, dann würde ich sagen, zu dem greifen. Was RTF und Spektrum bedeutet, kommen wir gleich dazu. Ja, hier haben wir zwei größere Exemplare. Das sind sozusagen, hier haben wir den Blade 180 QX HD. Der kann eine Kamera tragen, um auf die Frage zurückzukommen. Für 170 Euro und etwas günstiger den Galaxy Visitor 2 von Robbe. Das ist eine deutsche Firma. Die sind ungefähr so eine Größenordnung, also ungefähr ja, so eine Größe hier. Und ja, das Gute an diesen Koptern ist, die verzeihen Fehler. Mit denen kann ich einfach hier gegen die Wand fliegen. Der klatscht runter, der läuft noch. Und wenn die Propeller verbiegen, kann ich die Propeller einfach nehmen, wieder zurückbiegen. Das ist alles kein Problem. Und ja, das ist halt, damit lernt man sozusagen fliegen am Anfang. Da tut mir kein Absturz weh. Und das ist eigentlich sozusagen perfekt. So, und jetzt kommt eigentlich der Clou an der Sache. Diese Kopter, die werden die kann man in verschiedene Modis fahren, nämlich in so einen voll stabilisierten Modus. Die haben verschiedene Sensoren. Die können sozusagen voll stabilisiert fliegen. Das heißt, ich gebe einfach Gas, der geht hoch und schwebt. So, da ist natürlich der Lerneffekt nicht gerade sehr groß. Diese Modi kann man abschalten. Da gibt es sogenannten Acro-Mode. Das ist sozusagen dieser Kunstflugmodus. Und ich rate euch, nur in dem zu fliegen. Gerade mit diesem Kopter. Weil damit lernt ihr wirklich fliegen. Und wenn ihr in Acro-Mode, also diesen Kunstflugmodus, perfekt beherrscht oder sagen wir schon mal gut beherrscht, könnt ihr auch jede andere Steuerung später fliegen. Mehr Automation ist sozusagen kein Problem. Und ihr wollt auf jeden Fall neben dem Kopter, der beim Runterfallen 100 Euro Schaden hat, Minimum, lernen, wie man abstürzt. Deswegen ist das genau der richtige Zeitpunkt. Ich sag mal so ungefähr, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt, also gleich ein paar Ersatzakkus mit dazu bestellen, dass ihr nicht nach 20 Minuten wieder reinkommen müsst, sondern auch mal eine Stunde am Stück fliegen könnt. Und ihr braucht ungefähr so 3 Tage, bis man initial fliegen kann. Und dann halt fliegt man natürlich meistens so lange, bis man sich dann einen besseren Kopter baut, dann fliegt man mit dem nächsten Kopter weiter und dann liegt der an der Ecke. Kann man den einem Freund geben, dann kann der damit üben, bis der sich seinen Kopter baut und so weiter. Ja, also Akro-Modus fliegen und üben, 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 dass man sozusagen für spätere Kopter gewappnet ist. RTF stand da jetzt dran und BNF, das bedeutet, ist eine Fernbedienung dabei oder nicht? RTF, Ready to Flight, BNF, Bind to Flight, BNF sozusagen ohne Fernbedienung, RTF mit Fernbedienung. Wann mache ich jetzt was? Also wenn ich jetzt vorhabe, ich will auf jeden Fall in das Hobby einsteigen und will das erste Gerät nur zum Üben haben und mache damit weiter, dann ist es sinnvoll sozusagen dieses Gerät sich als BNF zu kaufen, dass man sich sozusagen die Fernbedienung selber dazu kauft. Warum? Einfach damit man bei seinem ersten Modell noch eine neue Fernbedienung dazu kaufen muss, sondern schon quasi die Fernbedienung dafür da hat. Das reduziert sich im Preis ungefähr um 30 Euro und die 30 Euro kann man dann lieber verwenden, um sozusagen schon initial eine bessere Fernbedienung zu kaufen. Das ist so zum Beispiel, also ich habe hier mal diese Fernbedienung mitgebracht, das ist eine DX8. Ich habe hier mit dem Vorgänger davon angefangen, mit dem kleineren Variante, eine DX6. Und die kostet so Größenordnung 120 Euro, 100 Euro. Und da natürlich 30 Euro gespart, kostet die bloß nur 70 Euro so gesehen. Die Fernbedienung, die ihr zu so einem Kopter dazu geliefert kriegt, wir sagen dazu immer liebevoll Knochen, die ist, naja, man kann damit fliegen und es reicht für den ersten Kopter, aber mehr kann man die auch nicht verwenden, sagen wir es mal so. Ja, zur Fernbedienung selber noch 2 Folien. Und zwar haben wir da, hier habe ich mal die verschiedenen Hersteller sozusagen aufgelistet. Spektrum stand jetzt sozusagen bei dem E-Copter mit dabei. Der Robbe hat natürlich eine Robbe-Fernbedienung. Das ist hier immer sozusagen der Hersteller mit dem jeweiligen Protokoll, was er fährt. Das ist sozusagen wichtig für späteres. Also man muss sozusagen gucken, wenn man sich einen Copter kauft, was für ein Protokoll für die Fernbedienung braucht er, um zu wissen, was für eine Fernbedienung muss ich mir kaufen. Also hier habe ich zum Beispiel Spektrum, läuft dann mit dem DSM-DSMX-Protokoll, Graupner mit dem Hop-Protokoll und Robbe mit dem Futaba. Ja, das sind sozusagen, da muss man dann einfach initial mal gucken, was der Copter dann benötigt und die Fernbedienung kauft man sich dann. Vorsicht ist natürlich, oder wenn man sich so eine Fernbedienung kauft, dann bleibt man meistens bei diesem System. Deswegen ist es initial vielleicht nicht zu schlecht, sich mal zu überlegen, was sind so die Vorteile, Nachteile von den verschiedenen sozusagen Fernbedienungen. Da ist viel Esoterik dabei. Aber ja, das kann man sich im Internet gut durchlesen, da gibt es Vergleiche, warum man was nehmen sollte. Ellenlange Forumsdiskussionen, aus denen man auch nicht schlauer wird. Und ja, die Fernbedienung nennt sich Sender und also das ist sozusagen die, so wie es im Forum immer betitelt wird. Und dann haben wir das Gegenstück am Copter, das wäre der Empfänger. Habe ich hier zum Beispiel an dem Kleinen, wäre hier das orange Teil der Empfänger, dasselbe. Hier oben mit einem Satelliten dran, das heißt sozusagen mit noch einer Erweiterung, dass er einen besseren Empfang hat. Und ja, einfach Sender-Empfänger, das ist dieses Prinzip. Und dann haben wir für Fernbedienung verschiedene Stickbelegungen. Stickbelegungen sind einfach, unterscheiden sich, wo ist mein Gas, wo ist mein Roll, wo ist mein Nick. Das ist sozusagen das Grundsätzliche. Ich habe gleich noch eine Folie dazu. Und da gibt es 4 verschiedene Modi. Also Mod 1 bis 4 und davon sind Mod 1 und 2 eigentlich die am häufigsten von allen geflogen werden, meistens der Mod 2. Das hängt immer davon ab, ob man sozusagen, also mit was man zuerst geflogen ist, dabei bleibt man dann meistens. Also die Entscheidung ist permanent. Das heißt, wenn euch jemand eine Fernbedienung in die Hand drückt, dann wollt ihr auf jeden Fall diesen Modus danach haben. Also guckt euch vorher an, was das für ein Mod ist und ob ihr den toll findet. Ja, ich fliege zum Beispiel Mod 1, obwohl Mod 2 eigentlich häufiger ist. Und die Unterschiede sieht man mal hier. Farbig markiert. Also wir haben hier sozusagen 4 Sachen, wie sich dieser Kopter bewegen kann. Wenn ich jetzt mal den hier nehme, das wäre vorn. Dann kann ich sagen, also das blaue da, Elevator Nick, ist sozusagen nach vorn nicken, beziehungsweise nach hinten nicken. Dann haben wir das Jaw. Jaw ist sozusagen um die eigene Achse drehen. Dann haben wir noch Roll. Roll ist sozusagen seitlich kippen, also sozusagen um die eigene Achse halt nach rechts rollen. Und letztendlich noch Gas, also Throttle, hoch und runter. So, und der eigentliche einzige Unterschied zwischen Mode 1 und Mode 2 ist, wo sich das Gas befindet. Und das ist bei Mode 1 eben rechts und bei Mode 2 links. Wenn man sich an früher erinnert, wie diese funkferngesteuerten Autos gingen, da hatte man immer links das Gas. Wenn ihm das ganz gut gefallen hat, ist Mode 2 der richtige, Weg sozusagen. Ich habe damals eine andere Fernbedienung in die Hand gedrückt. Das ist der Grund, warum ich mit Mode 1 fliege. Man erkennt das bei der Fernbedienung immer, wo die Stickposition sozusagen von diesem Gashebel ist, weil das die einzige Position ist, die hier, also man sieht die Wippen so in verschiedene Richtungen. Und das Einzige, was nie wippt, ist sozusagen dieser Gasschalter. Oder dieser Gashebel. Ja, soviel erstmal zur Fernbedienung. Dann sind wir beim ersten richtigen Kopter, den ihr euch zusammenbaut. Und damit das Ganze nicht so aussieht, gibt es von mir von ab so, ja, also will ich euch sagen, auf was ihr natürlich ein bisschen achten müsst, was da rein soll. Und da sollte man sich vorab erstmal ein paar Gedanken machen, nämlich, was ist der Einsatzzweck, was will ich mit dem Ding später machen? Beim ersten Kopter ist das meistens, das Ding soll fliegen. Beim späteren Kopter, der soll Lasten tragen, der soll schnell sein, der soll groß sein. Das sind dann die Präferenzen, je nachdem, wie man sich gerade setzt. Eine Größe sollte man sich vorher überlegen, dass man vorher schon überlegen kann, wie groß müssen die Propeller sein, wie will ich das ungefähr haben, damit man die Komponenten mit sozusagen zueinander abstimmen kann. Geldlimit ist nicht schlecht, dass man irgendwie dann jenseits von Gut und Böse landet. Das passiert häufiger, als man denkt. Und das zwingt ihr dann manchmal auch dazu, mal sozusagen nicht den noch besseren Motor zu nehmen, sondern vielleicht eine Nummer weniger. Ja, Zusatzgeräte, die zu empfehlen sind, eigentlich unverzichtbar aus den Lötkolben. Wenn ihr keinen Lötkolben habt, dann kann es euch so gehen wie mir am Anfang. Ich habe sozusagen alle Teile da gehabt und habe vergessen, einen Stecker zu bestellen. Und ich konnte auch nicht löten, hatte auch keinen Lötkolben. Und ich hatte sozusagen den Kopter, ich hätte ihn komplett bauen können und ich konnte die Batterie an den Kopter nicht stecken, weil mir ein Adapter gefehlt hat. Das ist natürlich besonders hart. Und um das vorzubeugen, holt euch einen Lötkolben mit ein bisschen Lötzinn. Das kriegt ihr dann schon zusammengelötet, wenn das sein muss. Also und später holt ihr euch dann sowieso einen besseren Lötkolben, weil Löten ist quasi unabdingbar. Ja, ein Multimeter zum Durchchecken von Leitung. Das ist sozusagen, ja, das ist nice to have, braucht man am Anfang nicht unbedingt, ist später aber schon ganz nützlich, um zu gucken, ob man irgendwo einen Kurzschluss hat, bevor man das Ding ansteckt. Nettes zu haben halt, nice to have, ja. Und der erste Kopter, egal wie viel Mühe man sich macht, wird auf jeden Fall ein Bastelkopter. Das heißt, man kann sich vorher alles noch so schön ausmalen, dass das schön aneinander passt. Irgendwo klemmt es immer. Es passen irgendwelche Löcher, ne? Die Motoren haben andere Schraubenmaße. Man hat irgendwelche Teile falsch gekauft, man muss irgendwas fixen und ja, naja. Also der erste Kopter wird auf jeden Fall nie so schön, wie man das gerne hätte, sag ich gleich. Ja, wenn ihr soweit seid, werdet ihr sehen, was ich damit meine. Okay, die erste Einheit, die wir sozusagen brauchen an dem Kopter, ist sozusagen die CPU, unsere zentrale Flugeinheit, der Flight Controller. FC, hier auch im Vortrag dann im Folgenden abgekürzt, das ist sozusagen das Teil, mit dem ich alles steuere. Das ist auch jetzt der Part, wo wir sozusagen sagen, hier haben wir Open Source, zumindest für einige Flight Controller. Dieser kleine hier zum Beispiel, der hat in Bord drauf, da läuft diese Multivie-Software, die ich da auch dran geschrieben habe. Und das ist komplett Open Source, in C programmiert. Und da könnt ihr euch völlig dran verwirklichen. Ich habe hier mal den Link zu Google, also zu Google Code gemacht, mit hingepackt. Das sind sozusagen, dort ist ein SVN-Repository. Wer mehr Git mag, dann gibt es auch in GitHub eine GitHub-Methode, wie man da rankommt. Das ist da auch alles beschrieben und dokumentiert. Und wenn ihr sozusagen Enthusiasmus habt, da was zu entwickeln oder neue Features da zu implementieren, bringt ihr auf jeden Fall upstream. Davon profitiert jeder und davon ist sozusagen dieses ganze Multivie-Projekt gewachsen. Das Board selber unterstützt eine Vielzahl an Hardware-Kombinationen. Sozusagen, das ist sozusagen wie so ein Linux, ne? Das ist wie so ein Kernel, da kann ich alles rein kompilieren, was ich da brauche. Und da habe ich zum Beispiel GPS XY, ein Sonar kann ich da noch mit dranhängen, ein Bluetooth-Modul und davon halt auch noch 5 verschiedene, wenn ich das will. Und das ist halt schon, also das ist schon ein sehr mächtiges Tool, was sozusagen, wo ich sozusagen ganz viel offene Sachen mir kaufen kann und dann sozusagen zusammenstecken kann. So sieht sowas zum Beispiel aus, weil man sieht es zum Beispiel bei dem Kopter, ne, das ist in der Mitte. Die haben wir sozusagen dieses Board. Da haben wir verschiedene Pins, die sozusagen belegt werden müssen. Zum Beispiel, das hier sind sozusagen so diese Dreier-Pins, die werden immer so belegt. Da kommen die Regler dran, die später die Motoren ansteuern. Dann haben wir hier die Pins für die Fernbedienung und hier an der Seite verschiedene Peripheriegeräte. Das heißt, wie zum Beispiel Bluetooth oder ein GPS. Und hier auch noch einen USB-Stecker und damit steckt man das Ganze dann später an den Rechner an und flashen das und stellen es auch ein. Ja, die Bezeichnung hier noch dazu, das ist jetzt ein Bild von Hobby King. Und hier unten ganz wichtig, dieser Link, das ist sozusagen dieser, so ein Basic Guide, was man vor dem ersten Betrieb mit diesem Board machen sollte. Das heißt, da steht, wo kriegt ihr den Code für das Board her, was müsst ihr einkompilieren, wie muss das aussehen. Das ist so, das sind ganz paar Seiten, die sollte man unbedingt durchmachen, gerade beim ersten Mal, sonst wird das Ding später einfach nicht abheben, beziehungsweise gar nicht passieren. Ja, das nächste, was ihr braucht, ist ein Rahmen. Rahmen kann man sich selber bauen oder erstmal fertig kaufen. Von Anfang empfehle ich fertig kaufen. Da haben wir zum Beispiel, hier habe ich mal den Rahmen reingepackt, den ihr ganz am Anfang auf dem Quadcopter-Bild gesehen habt. Das ist sozusagen der Rahmen, den ich mir gekauft habe. Der ist relativ günstig. Der kostet 15 Euro oder sowas, also ist echt geschenkt. Und der Vorteil davon ist, der ist aus Alu. Also die Streben sind aus Alu. Und die Streben sind immer das, was entweder bricht oder verbiegt bei jedem Absturz. Und Alu hat den Vorteil, das kann ich wieder zurückbiegen. Das kann ich ein paar Mal machen, dann ist es ein bisschen breich. Und dann kann ich aber im Baumarkt gehen, mir ein neues Alu-Profil kaufen und das zurechtsägen, ein paar Löcher reinbohren und dann funktioniert das genauso gut wieder. Und was auch funktioniert ist, wenn ihr einen Haufen Holz rumliegen habt, baut euch das ganze Frame sozusagen aus Holz zusammen, schraubt die Propeller drauf, geht genauso. Holz bricht zwar, aber Holz kann man auch schön wieder sozusagen schön wieder dran bauen und ersetzen, wenn man es ein bisschen modular baut. Also auf jeden Fall am Anfang was Billiges nehmen, was am besten halt noch Alu ist oder ja, sich halt irgendwie biegen lässt. Und günstig ist auch, sich direkt Ersatzteile mitzubestellen. Also hier wäre sozusagen, könnte man sich diese Füße mitbestellen oder diese Träger oder die Mittelplatte oder alles. Das heißt zu Deutsch, bestellt euch den Rahmen einfach zweimal, wenn er billig ist. Ihr werdet es nicht bereuen. Und ja, wenn sie sogar billig sind, also wenn er den länger fliegt, dann ist es sogar sinnvoll, den dann nochmal zu bestellen, wenn er wieder kaputt ist. Und ja, das geht dann immer so weiter sozusagen. Ja, dann kommt sozusagen das nächste Konstrukt, das sind die Motoren und die ESCs und der Akku. Jetzt wird es ein bisschen komplexer, weil jetzt geht es in die Elektronik rein. Wie funktioniert das alles zusammen? Und zwar habe ich ja meinen Motor, der soll als Ziel der ganzen Aktion drehen. Und ich habe meinen Akku auf der anderen Seite und jetzt muss ich irgendwie den Akku dazu bringen, dass der Strom am Motor ankommt. Der Motor ist allerdings ein Drehstrommotor und kein Gleichstrommotor. Deswegen habe ich hier in der Mitte sozusagen den ESC. Der ESC ist nichts anderes als ein Drehstromwandler. Und dem gebe ich hier mit meinem Akku plus minus rein. Und dann kommen die drei Drehstromphasen raus. Und jetzt fehlt natürlich noch die Information, wie schnell soll der Motor drehen, weil ich will ja, dass meine vier Motoren nach Möglichkeit unterschiedlich schnell drehen, damit ich das Ding steuern kann, damit ich mich in die verschiedenen Richtungen bewegen kann. Und da kommt sozusagen die Information über den Flight Controller, also über den FC. Und das ist einfach, also ich habe das hier mal so dieses Signal mal hingemalt, das ist ein PWM-Signal, werden vielleicht einige von euch kennen. Und dieses PWM-Signal sagt dann einfach dem ESC, wie schnell er drehen soll. Der ESC kriegt quasi die ganze Zeit permanenten Saft, läuft sozusagen aber im Idle, solange bis er dieses PWM-Signal bekommt und dann dreht er dementsprechend schnell, je nachdem, wie dieses Signal aussieht. Darum muss man sich nicht kümmern, wie dieses Signal aussieht, weil diese Information kommt sozusagen von diesem zentralen Board. Und das kriegt dann die Information, je nach Lagesensor und Fernbedienungseingaben, wie schnell jetzt dieser Motor in dieser Sekunde zu drehen hat. Ja, jetzt wird es noch ein bisschen schlimmer. Und zwar seid ihr jetzt dabei, ihr müsst euch die Motoren, die ESCs und den Akku kaufen. Und da gibt es typischerweise viele Daten, die an diesen Geräten dranstehen. Und ich habe ja einfach mal so diese Minimum-Daten aufgeschrieben und sozusagen und auch erklärt, was es bedeutet. Und das ist sozusagen das, ihr findet da noch mehr Daten meistens dazu, manchmal auch weniger, das ist schlecht, aber die Daten sollten eigentlich dabei sein. Und damit kann man sozusagen später berechnen oder damit kann man sozusagen gucken, ob der Kopter fliegt oder nicht fliegt. Beziehungsweise ob er vielleicht zu viel Strom zieht und der Akku das nicht schafft. Und ja, die Berechnung werde ich gleich erklären. So, das erste ist sozusagen, also das ist jetzt, wir sind jetzt hier beim Motor als erstes Element. Das erste ist so eine Angabe LiPo. LiPo 3S steht da dran. Das bedeutet, also hier unten ist sozusagen adäquat dazu die Erklärung, wir haben in drei Zellen Akku, 3S, drei Zellen. So eine Zelle von so einem Akku hat maximal 4,2 Volt, wenn sie voll aufgeladen ist, wenn sie entladen ist, 3,5, 3,6 Volt. Das ist so zum Beispiel, also hier habe ich halt so ein, das wäre zum Beispiel so ein 3S-Akku, der, ja, so sieht sowas aus, das kann auch größer sein, kleiner sein, je nachdem. Ja, 3S-Akku, voll aufgeladen, 4,2 Volt Maximum. Dann habe ich sozusagen diese Angabe beim Motor, die Umdrehung pro Volt. Das sind hier zum Beispiel bei diesem Motor, wären das 1000 kV. kV ist die Einheit dazu. Ja, was nutzt mir diese Information? Ich kann mit dieser Information berechnen, wie schnell mein Motor bei der Voltzahl, bei dem ich ihn betreiben will, dreht. Das bedeutet, hier unten, ich nehme die 1000 kV mal dieser 3S vom Akku, mal der maximalen Ladung, also mal 4,2 Volt, und dann komme ich auf 12.600 Umdrehungen, RPM, Rounds per Minute. Die sind wichtig, um sozusagen zu wissen, was für Propeller kann ich da drauf schrauben. Generell ist es so, größere Propeller können langsamer drehen, kleinere Propeller können schneller drehen. Wenn ich jetzt so einen großen Propeller, wie ich die jetzt hier dran habe, mit 12.600 Umdrehungen befeuere, dann würde der mir in der Luft zerplatzen. Das hält das Material nicht ab. Allerdings so ein kleiner, wie zum Beispiel, also dieses Beispiel, was ich da habe, passt so ungefähr auf diesen Kleinkopter. Diese kleinen Propeller, die könnten mit 12.600 Umdrehungen drehen. Das muss man sozusagen im Internet ein bisschen recherchieren. Da gibt es Tabellen, wo sozusagen steht, wie schnell kann eine bestimmte Propellergröße drehen. Ja, dann habe ich eine Angabe Max Current 15 Ampere. Das ist sozusagen, was zieht der Motor maximal, wenn ich einen Hebel auf den Tisch lege, das heißt, wenn ich Vollgas gebe. Und da steht meistens sowas da, 15 Ampere für 10 Sekunden. Das heißt, der ist dafür ausgelegt, dass ich nur 10 Sekunden und eine länger Vollgas gebe. Aber Vollgas ist meistens wupp, in die Wolkendecke rein. Das macht man meistens inne länger als ja, 6, 7 Sekunden, weil dann sieht man nicht mehr. Und ja, das ist sozusagen, und das ist die Information, die ich sozusagen benötige, um zu schauen, was muss mein ESC abkönnen, also mein Drehstromwandler. Der Drehstromwandler, also hier habe ich hier geschrieben, wie viel maximal benötigt wird, nämlich 15 Ampere muss er liefern. Das ist auch die einzige Angabe, die an so einem, oder eine der wenigen Angaben, die am ESC stehen. 15 Ampere und wie viel S. Also ist genauso dasselbe hier. Steht da meistens sowas dran wie von 2 bis 4 S und maximal 15 Ampere. Ja, und das letzte, eine wichtige Angabe, was für einen Schub erzeugt das Ganze bei was für einer Propellergröße. Das ist wichtig, um zu gucken, wie schwer ist mein Kopter später. Und wird er überhaupt abheben? Und hier steht zum Beispiel, dieser Motor würde 500 Gramm mit Propellern von der Größe 8x4. Propellergröße kommen wir gleich noch, aber 500 Gramm würde er mit dieser Größe erzeugen. Und das heißt, wenn ich das Ganze viermal habe beim Quadcopter, dann habe ich 2 Kilo Auftrieb. Das heißt, wenn mein Copter 1,7 Kilo wiegt und ich habe 2 Kilo Auftrieb, dann wird es schon hart mit abheben. Also da muss ich schon 90% Gas geben, damit das Ding überhaupt hochkommt. Ja. Dann der Akku selber noch als eigene Komponente, also als dritte Komponente hier im Spiel. Der hat sozusagen drei Zellen, also 3S, so wie der Motor natürlich braucht, kaufe ich den dementsprechend und hat eine Kapazität. Hier im Beispiel 2500 mAh. Wofür brauche ich das? Das ist wichtig sozusagen, um zu sagen, wie viel kann der Akku, also A, die Kapazität ist, je mehr Kapazität ich habe, desto länger kann ich fliegen, desto größer ist natürlich der Akku. Und dann hat man noch so einen Wert dazu, das ist die Entladerate. Das sind, hier steht drauf, 25 bis 50 C. Den oberen Wert kann man vergessen. Der untere ist entscheidend, weil das, was da steht, erreichen die Akkus meistens eh plus theoretisch. Und deswegen immer den unteren Wert nehmen. Und jetzt kann ich hier sozusagen gucken, also die Entladerate sagt, wie schnell kann ich den Strom abgeben. Und dann kann ich hier sagen, also kann ich sozusagen das berechnen, ich habe 25 C. Mal 2500 mA sind 62.500 mA und das sind umgerechnet 62,5 Ampere, die der Akku mir auf einmal geben kann. Ja? Das ist bestimmt die Laderate, die du da gesehen hast. Die Endladerate, ja, das ist natürlich viel zu wenig. Ja, das sind schon High-Performance-Akkus. Also das ist sozusagen der 25 bis 50 ist sogar noch ein relativ schlechter Akku. Die gibt es auch mit 60C permanent. Und also die können wesentlich schneller ihren Strom abgeben sozusagen als so ein Notebook-Akku. Also da gibt es Unterschiede. Können wir auch dann nochmal darauf zurückkommen.
60C würde ja bedeuten, dass du dann eine Minute leer machen darfst.
Ja, klar. Es funktioniert schon, wenn man den Strom zieht. Das geht ganz schnell, wenn man das will. Ja. Endeffekt von dieser Berechnung ist, 62,5 Ampere darf meine Kombination verbraten, wenn ich Vollgas gebe. Wie rechne ich das jetzt aus, was ich verbrate? Nämlich, ich habe vier Motoren, a 15 Ampere. Das heißt, maximal, wir wissen ja, maximal Current war 15 Ampere. Maximal 60 Ampere zieht meine Kombination, wenn ich sozusagen Vollgas gebe. 60 Ampere ist weniger als 62,5. Das heißt, ich wäre noch unter meiner Akkuspezifikation und es ist alles gut. Und ich kann sozusagen sagen, ich kann diese Kombination so fahren. Ich werde erstmal an keine Kanten stoßen damit. Okay, dann hätten wir noch die Rotoren also die Rotoren, die natürlich auf die Motoren draufkommen später. Da habe ich gerade schon gesagt, die Einheit davon sind 8 mal 4 Inch. Und ja, das ist immer Durchmesser mal Steigung. Ja, die Angabe ist immer ein Inch. Das ist halt AMI-mäßig gemacht. Und ja, da gibt es sozusagen immer Kombinationen, die zu den Motoren empfohlen werden. Am Anfang, wenn man sich noch nicht so sehr damit auseinandergesetzt hat, ist es sinnvoll, so eine Kombination zu wählen. Da steht immer dran, Motor unterstützt 8 bis 10 Zoll oder 8 bis 10 Inch. Und ja, das ist dann grundsätzlich ist es so, wenn die Rotoren natürlich dann größer werden, also man nimmt größere als in der Spezifikation, kann es dann sein, dass die Leistung von den Motoren ausreicht, um die Propeller überhaupt auf ihre Maximaldrehzahl zu bringen. Das heißt, er wird dann träge, beziehungsweise zieht zu viel Ampere, dann haut meine Rechnung nicht mehr hin, dann muss meine Batterie schneller Spannung abgeben, fällt eher ab. Das ist die Anwinklung. Also wenn ich hier den. Nee, das ist einfach dieses Maß hier. Das ist einfach nur ein Längenmaß. Also das wären hier so eine 8x4 Propeller. Da habe ich sozusagen, also das wären die 8 und das wären die 4. Also naja, die 4 ist diese Drehung. Ja, das ist. Oh, dann, ja, danke. Ja. Genau. Rotoren, um nochmal darauf zurückzukommen, sind auch, also das ist eine Wissenschaft für sich. Wir haben mal überlegt, ob wir Rotoren selber anfertigen. Das haben wir ganz schnell sein lassen, weil da braucht man so viel Technik dafür. Das ist und Mathematik, genau, das ist unverhältnismäßig. Ja, jetzt habe ich die Teilliste hier noch ein bisschen ergänzt, ohne auf alles separat hier und vorhin einzugehen. Also wir waren jetzt sozusagen hier beim Akku angekommen und die restlichen Teile, die sozusagen da unten sind, einfach der Vollständigkeit halber. Was braucht man noch, damit das Ding später abheben wird? Am Anfang ist es immer gut, da gibt es so eine Stromverteilungsboards. Das sind Boards, die haben sozusagen 4x2, 8 Anschlüsse und den Batterieanschluss. Da steckt man sozusagen die Drehstromwandler, die ESCs an und steckt auf der anderen Seite den Akku dagegen und der macht sozusagen Strom auf die ganzen Geräte. Das kann man sich auch selber zusammenlöten. Man braucht so ein Board nicht, aber am Anfang ist es nie schlecht, sowas zu haben, um erstmal zu sehen, wie es funktioniert. Ja, die sind auch schön mit rot-schwarz markiert, da kann man nicht viel falsch machen. Und dann braucht man natürlich einen Empfänger auf unserem Kopter, um natürlich für die Fernbedienung das passende Gegenstück zu haben, damit man steuern kann. Ein LiPo-Warner ist immer nicht ganz schlecht. Das ist sozusagen, ein LiPo-Warner ist sowas, da kann ich einstellen, bei welcher Spannung soll der piepen. Ich hatte vor uns gesagt, 4,2 Volt ist die Batterie auf Maximum geladen pro Zelle und da kann ich einstellen, wenn die Batterie unter 3,6 fällt im Flug, dann fang an zu piepen. So ein Ding ist relativ laut. Also ich kann das ja mal demonstrieren. So ist das in der Lautstärke und das fängt dann an permanent zu piepen. Also das hört man auch noch sagen wir mal, in einer Entfernung von 200, 300 Metern. Wenn das Ding anfängt zu piepen, ist immer ziemlich markant. Ja, und letztendlich braucht man natürlich noch ein Ladegerät für die Akkus. Da empfiehlt sich ein Modellbau-Ladegerät. Die gibt es in unterschiedlichen Ausbaustufen, können meistens unterschiedlich viele Akkus laden. Reicht am Anfang eins, was einen Akku laden kann, mit, sagen wir mal, vielleicht 200 Watt Ladeleistung. Man lädt so einen Akku eh immer, sagen wir mal, relativ langsam, wenn man die Zeit hat. Und ja, so ein Gerät braucht man natürlich, um sozusagen damit fliegen zu können, also um den Akku sozusagen flugbereit zu kriegen. Und wichtig ist bei diesen Modellbauladegeräten, die kommen immer mit Anschlüssen für 12 Volt. Das heißt, die könnt ihr nicht ins Stromnetz reinstecken, die könnt ihr an der Autobatterie laden, aber in der Wohnung hat man schlecht eine Autobatterie rumliegen. Da kann man sich leicht behelfen. Also es gibt natürlich dann ganz toll, also für 100 Euro nochmal, gibt es dann natürlich Adapter von 230 Volt auf 12 Volt. Aber da kann man auch ein altes PC-Netzteil nehmen. Da muss man nur gucken, was zieht das Ladegerät an Strom. Und dann kann man sozusagen die 12-Volt-Leitung vom PC-Netzteil nehmen, das Ladegerät da anstecken und dann kann man das damit versorgen. So mache ich das bei meinem Ladegerät immer. Und da spart man sich sozusagen diese 100 Euro, weil ein altes Netzteil hat man meistens noch rumliegen. Ja, dann hier noch so ein paar Merksachen, was man auf jeden Fall beachten sollte, nämlich der Flight-Controller in der Mitte muss natürlich auch noch mit Strom versorgt werden. Das kann über verschiedene Wege passieren, nämlich entweder über mein ESC. Da gibt es sogenannte ESCs, die haben BEC drin, also Back-ESCs, und die geben mir sozusagen Strom an den Flight-Controller mit über diese, das ist so eine 3-Pin-Leitung und da kommt noch ein Plus mit. Und das ist wichtig, wenn ich solche BECs, also Back-ESCs habe, und die sind auch von Anfang zu empfehlen, da darf nur inner Strom geben. Das heißt, ihr habt 4 so eine Dinger, da müsst ihr sozusagen die Plus-Leitung durchtrennen, damit eine 4-mal Strom auf den Flight-Controller gegeben wird, sonst steckt er das Ding an und dann macht es Britzel und das war's. 50 Euro weg. Ja, sollte man beachten. Steht auch meistens nochmal in der Bedienungsanleitung mit drin von dem Flight-Controller, beziehungsweise in dem Guide, und nicht darauf reinfallen und den Flight-Controller grillen. Ja, dann gibt es auch, je nachdem, abhängig vom Flight-Controller, ich hatte vorhin so ein Bild gezeigt, kann es auch sein, dass die ein extra Plus-Minus brauchen und das nicht über diese Pin-Leisten sozusagen da reingehen kann. Da ist es in der Bedienungsanleitung meistens spezifiziert und da müsst ihr sozusagen dort dann diese 5 Volt Strom von dem ESC drauf geben. Das werdet ihr sozusagen spätestens feststellen, wenn ihr dann die Bedienungsanleitung von dem Flight-Controller lest. Ja, bei der ersten Inbetriebnahme ist es so, dass man erst natürlich diesen Einstiegsguide durchführt, den ich da vorhin verlinkt hatte. Und bevor man sozusagen die Rotoren drauf schraubt, auch wenn man da sehr enthusiastisch am Anfang ist, das schnell zu machen, weil es sieht ja toll aus, macht's nicht, steckt es erstmal an und guckt, ob es A überhaupt funktioniert und B, ob alle Rotoren richtig drehen. Wenn die Rotoren nicht richtig drehen, also da gibt es so Diagramme, wie rum die halt drehen müssen, dann steht er draußen auf der Wiese und der Kopter steht so da und ihr gebt Gas und das Ding macht wupp und das war's. Und die Rotoren sind unter Umständen kaputt. Will man nicht, deswegen vorher überprüfen. Ja, und wenn ihr das alles gemacht habt, dann ist es prinzipiell so, dass ihr starten könnt. Ja. Dann hatte ich gesagt, es gibt noch so ein paar rechtliche Sachen, die man beachten sollte. Und da ist es zum Beispiel so, wo und wo nicht darf ich sozusagen fliegen. Und die Grundregel ist mindestens 1,5 Kilometer von Wohngebieten und Flughäfen entfernt zu machen. Flughäfen am besten noch großzügiger meiden oder großflächiger meiden, weil die haben meistens Flugverbotszonen drum, die relativ niedrig gehen. Und da kann es sein, wenn man in so einer Flugverbotszone fliegt, da ist dann ganz schnell mal jemand da und dann wird es teuer. Da habe ich letztens eine Story gehört, wo einer an einem Denkmal geflogen ist, irgendwo in Berlin, und da kam die Polizei und dann hat er irgendwie 2000 Euro Strafe zahlen müssen, weil da eine Flugverbotszone war. Das ist nie ganz so toll. Ja, nicht über Menschenversammlungen fliegen. Kennen wir vielleicht noch aus Dresden, die Drohne über Angela Merkel. Aber das war natürlich, da ist der Student dort mit einer Parrot AR-Drohne geflogen. Das ist natürlich, das ist kein wirklicher Kopter, das ist ein Spielzeug, das ich mit einem iPad steuere. Aber es wurde natürlich als Drohne da oder Kopter da bezeichnet. Ja, nicht machen. Und grundsätzlich ist es so, bis 300 Meter Höhe ist der unkontrollierte Luftraum, in dem könnt ihr euch eigentlich bewegen, solange keine Flugverbotszone da ist. Da gibt es im Internet Karten dazu. Gibt es für Dresden, für Chemnitz, überall, also gibt es frei verfügbar. Da könnt ihr sozusagen reingucken, wo sind diese Flugverbotszonen. Da gibt es verschiedene verschiedene Kennzeichnungen. Da musst du einfach mal gucken, was bedeuten die Kennzeichnungen und wo will ich gerne fliegen. Ist das in so einer Zone, dann kann ich das nicht machen und ansonsten funktioniert das. Wichtig ist, Flughäfen sind auch kleinere Sachen, so, wo sie mit Segelfliegern und sowas hochgehen. Das sind auch Flughäfen, da sind auch meistens Flugverbotszonen. Also sowas am besten auch meiden. Ja, und wenn ich dann in Richtung FPV gehe, das bedeutet, ich habe eine Kamera dran und eine Brille auf, dann ist es noch so, dass so ein Zusatzverbot mit reinkommt, dass ich sozusagen nicht in einem Bereich einfliegen darf, der öffentlich nicht einsehbar ist. Das heißt, der Nachbar hat eine schön große Mauer gebaut, damit ihr nicht mehr reingucken könnt. Und ihr fliegt mit dem Kopf da drüber und guckt von oben rein. Das gibt's nicht, also das ist verboten. Da kann er euch dann sozusagen sogar anzeigen, da ist er auch im Recht. Ja, ansonsten haben wir noch ein paar Bedingungen, die sozusagen den Kopter selbst betreffen. Da haben wir Maximalgewicht 5 Kilogramm. Da sind wir relativ schnell, wenn es ein bisschen größer wird. Also dieses Gerät hier zum Beispiel wiegt mit Akku 4,5 Kilo. Wenn ich hier noch eine 2 Kilo Wasserbombe dranhänge, bin ich da drüber. Und ja, und beachten, dass man sozusagen nicht über diese 5 Kilo kommt. Wenn ich über 5 Kilo komme, bedarf es einer Aufstiegsgenehmigung. Die kostet sowohl um 250 Euro für 2 Jahre, habe ich mir sagen lassen. Die ist dann aber non-kommerziell. Also kommerziell wird es dann noch eine Spur teurer. Ja, und diese Aufstiegsgenehmigung ist dann auch in eine Person gebunden, also auf eben Piloten. Und genau. Ansonsten darf grundsätzlich jeder fliegen. Also ich könnte jetzt hier jedem von euch die Fernbedienung in die Hand drücken und ihr könntet losfliegen. Es gibt keine Qualifikation, die man dafür braucht, glücklicherweise oder schlechterweise. Ja, und bevor ihr fliegt oder bevor ihr euch euren ersten Kopter baut, der dann auch ein bisschen Schaden verursachen könnte, der kleine mal ausgenommen, der ist aus Plastik, da passiert nichts. Aber schon mit so einem kleinen habe ich schon Bilder gesehen, wo solche Geräte hinten in Autoscheiben drin gespickt haben. Und da wird es dann natürlich teuer. Also gerade auf so einem Modellflugplatz kann sowas mal schnell passieren. Mal außer Kontrolle gekommen, stehen schön viele Autos und dann flupp in den tollen Benz rein. Dann wird's unangenehm. Deswegen gibt es Modellflugversicherung. Da wird immer die DMO empfohlen. Das ist diese deutsche Modellflugorganisation oder sowas. Das ist gar nicht genau. Die kostet 40 Euro im Jahr. Ist eine Haftpflicht mit relativ viel grundversicherten Sachen. Und die wird immer empfohlen. Ihr könnt das meistens auch, wenn ihr eine Privathaftpflicht habt, zusätzlich mitversichern. Da ist es meistens nicht ganz so teuer. Muss man halt gucken, ob da alles abgedeckt ist, was man da haben will. Und ist auf jeden Fall ratsam, das vorher zu machen. Also die 40 Euro, die hat man dann meistens auch noch übrig dafür. Gerade dann, bevor ihr dann eure ersten Flugversuche mit dem ersten richtigen Kopter macht, ist es empfehlenswert. Ja, und wenn ich FPV-Flüge mache, das heißt mit Kamera und Brille, dann ist es so, dass ich ja hinter Hindernisse fliegen kann oder aus meiner Reichweite raus. Da muss man sozusagen immer noch einen Spotter daneben haben. Das heißt, ein Kumpel daneben, der sagt, ey Keule, pass mal auf, du fliegst da gerade hinter ein Haus und gleich reißt die Funkverbindung ab. Und das sozusagen, braucht man sozusagen noch einen Spotter dafür. Ja, ich hatte ja gesagt, noch einen kleinen Exkurs, First Person View. Da haben wir sozusagen, First Person View ist einfach, ich habe eine Kamera und einen Funksender auf dem Kopter. Dieser Kopter hat das, da ist hier die Antenne, das ist jetzt noch eine blöde Antenne, da kommt noch eine bessere drauf, aber ja, das ist die Antenne, dann habe ich hier unten drunter noch, das kann ich mal zeigen, hier unten hängt sozusagen noch so eine GoPro dran und die hat hier so ein Gimbal, dass die immer quasi gerade hängt, egal wie ich fliege. Das ist sozusagen für Filmaufnahmen gemacht und da kann man auch, also sozusagen die gibt auch permanent ihr Bild sozusagen an meine Fernbedienung zurück. Da habe ich an der Fernbedienung dann, hat man dann hier noch einen Empfänger dran und der zeigt das Bild hier an. Und das Ganze könnte ich natürlich auch auf eine Brille machen. Also ich könnte auch eine Brille aufsetzen, würde genauso funktionieren. Aber die Brillen waren natürlich noch eine Spur teurer als dieser Monitor hier und wir waren ja beim Geldlimit und so weiter. Da muss man sich dann am Anfang ein bisschen einschränken. Ja, und damit kann ich natürlich ziemlich coole Landschaftsaufnahmen machen. Das heißt, ich kann richtig dick weit hochfliegen und ein schönes Panorama einfangen. Da habe ich mal hier so ein kleines Beispiel davon, schön mit dem Arm drin. Und das sieht man natürlich dann auf dem Monitor und da kann man schon ziemlich cool fliegen und ziemlich, ziemlich tolle Views sozusagen von oben einfangen. Ja, nur fliegen ist schöner. Und dann habe ich noch ein paar abschließende Links. wo ihr sozusagen Hardware bestellen könnt. Das sind jetzt hier, ist keine Liste von Vollständigkeit, ich kriege auch keine Provision, wenn ihr irgendwo bestellt. Also es sind einfach nur, die sind einfach nur mal zusammengesammelt, so von dem, wo wir halt immer bestellt haben. Und als erste Adresse sozusagen Hobby King, das ist sozusagen der China-Händler in Amsterdam. Die schicken, da dauert es immer 5 Tage, bis das Zeug da ist. Es ist billig, nicht immer gut, aber von Anfang gut genug. Und ja, das ist sozusagen der große Ramsch-Händler. Dann haben wir XXL Modellbau. Das ist sozusagen eine deutsche Seite. Die haben eine relativ gut gesittete Auswahl, ein bisschen höhere Preise, aber es ist noch okay. Flyduino als kleine Spezialseite. Das ist so, also die haben das, was sie haben, ist meistens sehr gut. Dafür haben sie nicht so sehr viel. Stefans Lipo Shop als eigentlich die größte. Ja, okay, ist das letzte Folie. Stefans Lipo Shop als größte Quelle für Akkus, die sozusagen zum Beschaffen. Da gibt es alles Mögliche. Dieser fette Akku hier, der wiegt 1,3 Kilo, der ist zum Beispiel von dort, sowas kriegt man bei Hobby King nicht. Dieser Akku zum Beispiel wäre von Hobby King gewesen oder ist von Hobby King gewesen. Und da wir ja hier in Chemnitz sind, noch was Lokales oder einigermaßen Lokales, Vogel Modellsport, die sitzen in Dresden und in Leipzig. Da ist es immer gut, wenn man irgendwas vergessen hat zu bestellen. Da kann man mal fix im Laden vorbeifahren und hat es halt innerhalb von einem Tag dann noch. Beziehungsweise haben die meistens auch noch die wichtigen Teile kurzfristig lieferbar. Ja, dann hier unten habe ich noch verlinkt ein kleines Lipo 1, also 1 und 1. Das ist sozusagen, oder Lipo ABC, wie geht man mit Akkus um, wie lädt man Akkus, wie lagert man Akkus. Unbedingt durchlesen, wenn ihr damit einsteigen wollt, damit die Akkus nicht ihre Kapazität verlieren über die Zeit oder nicht so schlimm verlieren. Und als letzten Link eigentlich noch sozusagen ein kleiner, das ist sozusagen ein kleiner Profi-Link, ekalk.ch. Das ist, wenn ihr euren ersten richtigen Kopter gebaut habt und plant, euren nächsten Kopter zu bauen, empfehle ich euch mal auf die Seite zu gehen. Da kann man Sachen eingeben wie Modellgewicht, Propellergröße, Motor-ESC-Kombination und der berechnet eben dann die ganzen Graphen, wo zieht er wie viel Strom, komme ich da über das Limit vom Motor, komme ich über das ESC-Limit, muss der Akku zu viel abgeben. Und damit kann ich sozusagen in Kopter sehr gut durchdesignen, um schon vorher zu wissen, wird das Ding ordentlich performen oder nicht. Ja. Und dann danke ich für eure Aufmerksamkeit.
So ganz kurz, also erstmal danke. Ich würde wieder für die Fragen das Mikrofon rumgeben, damit wir die Fragen auch auf der Aufnahme drauf haben, ja?
Ja, die Modellflugversicherung ist seit 2005 tatsächlich Pflicht. Also nicht nur empfohlen, sondern die muss man haben. Das steht in Luftverkehrsgesetz, Paragraph 43, Absatz 2. Okay. Das steht auf der DMO-Seite, deswegen weiß ich das. Ich habe mir damals auch überlegt, hole ich mir eine oder hole ich mir keine und habe es dann nachgeschlagen, das ist Pflicht, also muss man haben.
Dann danke für den Hinweis in der Runde. Ja.
Braucht man diese Versicherung ab irgendeiner Größe oder ab einem Gewicht oder generell?
Unabhängig von der Größe. Man darf sowieso nur bis 5 Kilogramm, aber alles, was man selber fliegt, auch vor allem beim Wildfliegen, also auf Modellen, Modellflugplätzen. Aber es ist tatsächlich nicht
wichtig. Okay.
So, sonst noch jemand eine Frage? Wir haben noch 4 Minuten, wenn ihr wollt.
In welcher preislichen Größenlage liegt denn der mit Teilen und mit Probierversuchen und so weiter?
Welcher?
Der große.
Der große? Ja, der ist, also sagen wir mal, wenn wir jetzt mal die Kamera weglassen, ungefähr bei 1,5. Also und Probierversuche, also natürlich Material noch dazu, das ist natürlich Materialverschnitt, da kommt es auf die Materialkosten an, die man dann hat. Aber der große ist halt vom Gehäuse sozusagen komplett selbst gebaut, deswegen schwierig jetzt zu sagen. Aber so von den Teilen, die so drauf sind, ist so ungefähr die Größenordnung.
Danke für den schönen Vortrag erstmal. Mich interessiert so ein bisschen die Nerd-Affinität von Leuten, die bei verschiedenen Arbeitgebern auch arbeiten, ist es so, dass das, was du da machst, auch irgendwie bei deinem Arbeitgeber verwenden kannst oder da irgendwie auch so, keine Ahnung, Projekte mitmachen kannst, ist das alles Freizeit?
Das ist hauptsächlich Freizeit, aber wir haben, also bei meinem Arbeitgeber ist es so, wir haben jedes Jahr so eine interne Veranstaltung, das ist sowas wie CCC, bloß halt intern. Und da, ich bin halt der Einzige, der das bei uns macht und da starten wir dann halt manchmal diverse Sachen, dass wir mit dem Kopter da irgendwo hinfahren oder irgendwas machen und ja. Aber es ist jetzt nichts direkt, was mein Arbeitgeber da, was ich direkt über meinen Arbeitgeber finanzieren könnte oder sowas. Das ist natürlich nicht. Ja. Ja, wir haben die Grenze immer auf 3,6 Volt zum Piepen eingestellt, man muss ja dann noch runterkommen. Das ist ja so, dass die Entladung, je niedriger die Zelle wird, desto eher kann mir sozusagen diese Spannung einbrechen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich halt unter, sagen wir mal so 3,4 komme, wird es kritisch. Also dann kann es halt sein, dass wenn ich sinke und Gas gebe, dass halt das nicht mehr ausreicht, dass die Motoren kurzzeitig zu viel ziehen, der Akku zu viel abgeben muss, dann bricht es ein, dann gehen die Propeller aus und dann fliegt er einfach nach unten, weil nicht mehr genug Strom da ist. Ja, das ist auch der Fall. Also das ist meistens so, wenn man Das ist nochmal ein guter Punkt, wenn man landet, geht dann diese, also wenn ich den jetzt auf 3,5 entlade und ich lande und ich lasse den, sagen wir mal, 20 Sekunden stehen, dann hat er auch wieder 3,8, also der kommt dann auch wieder hoch. Aber natürlich im Flug kann er sich ja nicht, dadurch, dass er permanent Strom abgeben muss, kann er sich da natürlich nicht recovern. Das ist sozusagen das Problem dabei.
Hallo.
Ja.
Und zwar gibt es ja im Internet schon solche Videos von Copter Racing. Das scheint jetzt.
Ja, das kommt, ist jetzt ganz groß im Kommen.
Ja, genau. Ich wollte fragen, weißt du irgendwas? Gibt es eine Szene in Deutschland? Oder?
Also, das ist im Moment, also kann ich jetzt nicht speziell dazu sagen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der macht das schon. Der hat sich jetzt extra einen kleinen Copter dafür gebaut mit einer Kamera dran. Und diese Parcours, also es gibt. Ich habe da schon ein Video gesehen, da haben sie sowas gemacht, sowas wie deutsche Racing-Meisterschaften da drin. Das ist. Eher doch aber trotzdem noch ein relativ, ja, es ist zwar deutsche Meisterschaften, aber es ist relativ lokal, wie ich das gesehen habe. Und also das ist halt so, dass diese Modellflugvereine sich dann selber Strecken aufbauen und dann halt selber solche Events veranstalten und sich da gegenseitig dann durchjagen. Aber es könnte wohl schon so sein, dass dieses zentrale deutsche Ding halt, dass es auch ein bisschen größere, also mehr sozusagen Publicity bekommt und dass das auch sozusagen sich als Event etabliert. Das ist eine coole Sache. Also.
Magst du kurz erklären, was es ist?
Also ach so, ja, das ist, okay, für die anderen. Das ist sozusagen, da wird ein Parcours aufgebaut und ich habe einen kleinen Copter, sowas, ja, vielleicht noch ein bisschen kleiner als der, also ein bisschen als der. Der hat dann eine Kamera vorne dran und ich setze die Brille auf und muss sozusagen First Person durch diesen Parcours durchfliegen. Und da habe ich halt Tore und Hindernisse, um die ich drumherum muss, Slalom fliegen. Und da geht es sozusagen darum, da kriegen die noch einen kleinen Sensor dran, wer schafft sozusagen die schnellste Rundenzeit. Also das ist quasi Quadcopter Racing mit FPV. Das ist ziemlich cool. Gerade weil es meistens Indoor ist in irgendwelchen Hallen. Das heißt, man ist wetterunabhängig und es entstehen natürlich ziemlich coole Videos aus dieser Perspektive. Es wird von außen mitgefilmt. Also da gibt es, wenn euch das interessiert, auf YouTube, da gibt es echt coole Sachen schon dazu. Nee. 3D gucken wir nicht. Das hat man mal geplant, aber da bräuchte man halt zwei Kameras, die dann genau das aufnehmen und es ist halt relativ. Die Auflösung ist so schon schlecht, die man auf einer Brille kriegt. Das sind schon so 640x480. Relativ nah dran, deswegen geht's noch. Mit 3D würde man das nochmal verschlechtern und also ich kenne nichts, wo sie es schon sinnvoll gemacht haben.
Ja, okay, ich würde jetzt erstmal beenden, damit wir noch Zeit haben für den nächsten
Vortrag. Wer noch Fragen hat, ich bin auch noch mit dem Copter am Gentoo-Stand so eine Stunde oder so, da könnt ihr auch noch mal vorbeikommen.
Gut,